ja, sich traut zu brechen, drauf, oder?
Drauf zu scheißen, würde ich eher sagen.
Ja, wortwörtlich. Wie war denn da eigentlich deine Reaktion?
Ich fand das super toll. Also ich meine... Hey, hohe Welt da draußen. Hier ist der Sandro von Steven Spoilberg, eurem liebsten Film- und Serien-Podcast. Heute, nach langer Zeit mal wieder, im knackigen Steven Spielberg-Gewand. Denn ebenso kurz und knackig kamen auch die 6 Folgen des neuen Game of Thrones-Prequel-Ablegers A Knight of the Seven Kingdoms daher. Und weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann, hier im Podcast über Star Wars und Game of Thrones und so zu reden und dabei in die einschlafenden, schmähenden und abweisenden Gesichter von Berg, Steven oder Mo zu blicken beziehungsweise auf taube Ohren zu stoßen, habe ich mir heute einfach mal einen Gast eingeladen. Und zwar keinen geringeren als den Westeros-weisen und gesalbten Maester Ser Dom aus dem Hause Carnage. Vom Telestammtisch. Die Götter grüßen dich.
Ja, 7 Segen dir und ja, Eich und Eisen schützt mich gut, sonst sterbe ich in der Höllenglut, hieß es doch, glaube ich, oder?
Hier wird direkt geflext, das gefällt mir. Das ist genau die Atmosphäre, die ich mir schaffen wollte, muss ich nämlich sagen. Das ist nämlich, kennst ja selber, ne? Also, oder vielleicht kennst du es nämlich auch nicht, weil du hast ja den, genießt ja den Luxus oder die Bürde, das musst du mir gleich mal erklären, wöchentliche Folgenbesprechungen beim Telestammtisch zu machen, so auch geschehen bei A Knight of the Seven Kingdoms. Und ich muss ja sagen, ich bin wirklich großer Fan eurer Folgenbesprechung, auch wenn die ausuferndes Format, also ausufernd sind, sage ich jetzt mal im besten Falle und sehr detailreich, aber mir persönlich gefällt das sehr gut und da lerne ich auch immer noch was und deswegen bist du heute hier. aber sag doch mal einfach, wie war das jetzt für dich, A Knight of the Seven Kingdoms zu besprechen? Wie hat sich das angefühlt und wie kann es sein, dass ihr 2 Stunden über eine halbe Stunde Folgen im Fernsehen sprecht?
Ja, das frage ich mich selber manchmal und ich werde das ganze Format tatsächlich auch so ein bisschen optimieren für dann die 3. Staffel House of the Dragon. Optimieren heißt jetzt, es wird zumindest ein wenig kürzer, länger. Aber auch nicht, ja länger und gleichzeitig kürzer, weil House of the Dragon war wirklich, also ich weiß noch, im Rohschnitt habe ich, glaube ich, also die Rohversion, die ich mit einem Kollegen, lieben Kollegen namens Sven aufgenommen habe, schöne Grüße an der Stelle, auch wenn du das hier eh nicht hören wirst, die war, glaube ich, mal irgendwie 4 oder 5,5 Stunden und die Endfassung waren dann so an die 4 Stunden, also das war schon krass. Aber anyway, ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich hier dann endlich mal ein bisschen für Westeros Atmosphäre sorgen darf. Ich habe leider keinen Wein aus dem Arbor zur Hand, aber um auf deine Frage einzugehen, ja, es war natürlich schon ein bisschen stressig, allerdings nicht so sehr wie sonst, weil, hatte ich ja gerade eben schon zu dir im Vorgespräch auch gemeint, bei Recaps ist halt immer das Problem, man muss es so schnell wie möglich sichten, man muss es so schnell wie möglich aufnehmen, man muss es so schnell wie möglich releasen, sonst interessiert es keinen mehr. Und hier hatten wir tatsächlich die Luxussituation, dass wir schon einen Monat vor der regulären Ausstrahlung, also so Mitte, Ende Dezember vor Weihnachten also, schon alle Folgen hatten. Und damit meine ich wirklich alle 6 Episoden komplett fertig, nichts Work in Progress. Ja, und so konnte ich tatsächlich sämtliche Folgenbesprechungen vorproduzieren mit diversen Kollegen, die ich mir dazugeholt habe unter meine virtuelle Telestammtisch-Ulme. Ja, und deswegen konnten wir dann wirklich, also zeitnah, jedes Mal, wenn die neue Folge bei HBO Max online ging auch unser Podcast raus in die Weiten des Internets. Und deswegen war das gar nicht so stressig. Aber ja, ist natürlich schon immer eine Herausforderung. Und ich bemühe mich ja auch tatsächlich, schon irgendwie auch ein bisschen zu recherchieren und jetzt nicht einfach irgendwie nur eine Folge nachzuerzählen, sondern auch wirklich auf gewisse Sachen einzugehen. Wobei das bei der Serie hier tatsächlich schon schwerer war, als ich dachte zunächst, weil am Anfang hatte ich wirklich so den Gedanken, ach ja, das ist ja eher so ein kleines, süßes Format, das kriegt man schon ganz gut über die Bühne und die Folgen werden dann vielleicht auch gar nicht dann ganz so lang so ausufern wie bei House of the Dragon, wurde es wie gesagt nicht. Aber ich habe es schon ein bisschen unterschätzt und ich habe ja jetzt, hatten wir auch schon im Vorhinein geschrieben, wir beide, ich habe ja jetzt tatsächlich alle Folgen nochmal so als Mega-Binge am Wochenende gesehen oder nee, nicht am Wochenende, gestern. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass die doch recht dialoglastig ist, die Serie. Und wenn ich mich dann nochmal so an die einzelnen Aufnahmen erinnere, ja, das hat schon so seine Fallstricke, aber es hat natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, kann ich nur nochmal sagen.
Ja, das ist ein schöner Kontrast, nämlich den wir diesmal haben auch. Ich habe bei House of the Dragon das auch durchlitten, bei Staffel 2, das war ja so, die ersten 4 Folgen gab es, glaube ich, vorab. Und dann gab es dann immer mal wieder pro Woche und dann waren die teilweise noch nicht fertig, die Effekte und es war ja. Und da dann just in time zu sein, ist natürlich auf jeden Fall eine ganz andere Form von Arbeit. Und hier bin ich einfach so ganz, ganz entspannt rangegangen, diesmal wie der Pöbel. Ich muss aber auch auch sagen, ich hatte auch gar nicht so das große brennende Interesse, was ich halt sehr genossen habe, hier dann einfach mal ganz entspannt abzuwarten, bis das durch ist und kann da jetzt auch mal meine frischen Binge-Erfahrungen deiner detaillierten oder beziehungsweise deiner beidseitigen Erfahrung einmal ganz detailliert bis ins Detail ausgearbeitet und in wöchentlichen Folgenbesprechungen zelebriert und jetzt nochmal als Binge-Watch. Das können wir mal so ein bisschen analysieren, wie sich das angefühlt hat. Aber das stimmt schon. Du kannst einfach so eine Game of Thrones Ablegerserie auch, du kannst die nicht einfach easy watch nebenbei gucken, weil die droppen die ganze Zeit Namen, Ereignisse und irgendwas und du springst ja trotzdem jedes Mal quasi in deinem Kopf im Dreieck oder kramst ein Buch raus und willst, stimmt, das ist der und das referiert das und das machen die natürlich hier wesentlich geschickter oder haben natürlich hier einfach, fällt es hier natürlich der Serie leichter, diese Geschichte zwar in dieser Welt zu erzählen, diese ganzen Referenzen zu liefern, aber ich sag immer so gern, kann ich die Serie meinen Eltern pitchen? Schlechtes Beispiel, weil die haben House of the Dragon und Game of Thrones auch geliebt. Aber ich glaube, so dieser Vergleich, das könnte auch jemand gucken, der nur so ein ganz rudimentäres Vorwissen hat, um was es bei Game of Thrones geht. Vielleicht sogar gar kein Vorwissen hat. Vielleicht ist das auch eine ultimative Einstiegsserie. Das können wir dann vielleicht nochmal besprechen. Ich bin auf jeden Fall hier nicht ganz so tief in der Lore, in die Lore im Vorfeld reingegangen, sondern habe mich einfach so berieseln lassen. Und da wäre jetzt meine Frage, bevor wir erstmal über die Handlung und alles an sich sprechen, wie bist du denn an die Serie rangegangen? Also was waren so deine Erwartungen, als es hieß, der Heckenritter wird verfilmt? Hast du das Buch gelesen oder die Graphic Novel dazu? Was war so deine Erwartungshaltung gegenüber der Serie?
Also als sie angekündigt wurde, war ich durchaus interessiert. Ich hatte da aber die Bücher tatsächlich noch nicht gelesen, beziehungsweise es gibt ja eigentlich nur ein Buch, also es sind ja 3 Novellen, die alle so 100, 120 Seiten haben und die gibt's dann in diesem Sammelband, der heißt ja Der Heckenritter von Westeros, Das Urteil der 7 und der Titel ist zwar schon sperrig, aber der von der Serie auch. Also ich habe die Serie sehr, sehr früh eigentlich nur so umgangssprachlich immer The Hedge Knight genannt. Wunder mich auch ehrlich gesagt, warum sie es nicht so gemacht haben, aber da spürt man vielleicht auch den Einfluss von George R. Martin, ne? Dieses Knight of the Seven Kingdoms. Seven Kingdoms ist bei den Leuten dann sofort wahrscheinlich assoziiert mit Westeros. Ich hatte es tatsächlich dann doch erst relativ spät nachgeholt und ich habe es auch nicht gelesen, sondern nur in Hörbuchform konsumiert. Kann das durchaus auch empfehlen. Reinhard Kunert liest das Ganze. Ist nur halt ein bisschen schwierig manchmal mit der Aussprache der Namen und Reinhard Kunert hat sich aus irgendeinem Grund angewöhnt, sämtliche Targaryen-Namen ja fast schon Latein auszusprechen. Also der sagt halt nicht Belor, sondern Baelor. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ansonsten kann ich das empfehlen. Und ja, ich hatte das sogar dann, ich weiß gar nicht, ich hatte nach der zweiten Staffel House of the Dragon hatten wir noch eine Abschlussbesprechung gemacht. Da hatten wir dann auch darüber gesprochen, was da so uns erwarten wird. Und dann weiß ich noch, hatte ich glaube ich von Audible oder so ein Probeabo bekommen. Und dann dachte ich mir, ja komm, für das eine Guthaben holst du dir jetzt endlich mal den Heckenritter. Hörst das nach und dann habe ich es noch mal kurz und auch dann so in Etappen während der Serie gemacht. Also wirklich so parallel zu den Folgen hier und da mal. Aber ich hab's doch erst relativ spät nachgeholt und hatte dann immer mal so vorher gehört, oh ja, diese Dank- und Eck-Geschichten, die sind wahnsinnig beliebt tatsächlich bei vielen Fans. Also manche ziehen das sogar dem Hauptwerk oder sowas wie House of the Dragon vor. Und ja, das wiederholt sich jetzt durchaus mit der Serie, weil ich weiß nicht, ob du das jetzt schon so mitbekommen hast, aber der Hype ist ja mit jeder Woche, die da jetzt ins Land gezogen ist, größer geworden und die Serie ist schon ziemlich gut angekommen. Oder wie hast du das so für dich wahrgenommen bisher?
Ja, ich habe natürlich, ne, wie gesagt, gewartet, bis sie durch ist und die wöchentlichen IMDb und Rotten Tomatoes Scores, nee, beziehungsweise IMDb-Scores waren das, glaube ich, der Episodenbewertung, die haben es mir nicht leichter gemacht, dann darauf zu warten. Also am Anfang ging das, wie gesagt, weil ich gar keine große Erwartungshaltung hatte und so, ja, okay, alles klar, kenne ich nicht, aber ist auch mal ganz nett. So, und irgendwann waren wir dann der jenseits 9,8 und ich habe diesen Downvote-Kampf mit den Breaking Bad-Fans mitbekommen. Das ist so,
oh Gott.
Ja, das ist natürlich total bescheuert, aber da habe ich mir dann schon gedacht, ich kenne es ja auch aus House of the Dragon noch so ganz ähnlich. Wir sind alle so ein bisschen gebrochen aus unserer Game of Thrones Zeit rausgegangen, möchte ich mal sagen, und dann versucht die Erwartung runterzuschrauben und plötzlich ist auch die wieder in astronomische Höhen geschnellt, also zumindest bei mir, weil mir das echt gut gefallen hat, und dann läuft man natürlich immer auch ganz schnell Gefahr, dass die Erwartung gebrochen wird oder enttäuscht wird, und deswegen, wie gesagt, wollte ich mich da ganz schnell, ganz frei machen von, aber ich habe dann eben mitbekommen, dass es eben sehr, sehr gut ankommt und auch ein wahnsinniger Streaming-Hit ist. Du hast ja gesagt, HBO hat die Sachen schon vorher rausgegeben. Da war sich wahrscheinlich A, jemand sehr sicher, dass es ziemlich qualitativ gut ist, und B, hat man es wahrscheinlich eben auch für den Streaming-Start dann einfach zurückgehalten, und das hat sich wohl dann ausgezahlt. Also Das ist ja wirklich gut eingeschlagen und die zweite und glaube dritte Staffel, was ich gelesen hatte, direkt auch gegreenlightet. Also man sieht auf jeden Fall, diese Welt fasziniert und nach wie vor, also das ist der USP der Welt von Eis und Feuer ist wahrscheinlich wirklich, dass sie nicht dediziert irgendeine Figur braucht, sondern die Leute einfach Geschichten dieser Welt sehen wollen. Und ich glaube, das hat man sich vorher bei diesen ganzen Prequels und Sequels, was wir da versucht haben anzukündigen und dann doch nicht gemacht haben und wieder abgesägt haben. Das ist ja ein großes Drama. Mit der House of the Dragon hat das dann schon geklappt. Und jetzt ist man ja wirklich all in gegangen, hat gesagt, ey, wir nehmen jetzt mal diese ganzen Königshäuser mit raus und konzentrieren uns wirklich auf. Also wir gehen bis nach Flea Bottom rein und nehmen uns wirklich den Pöbel raus und erzählen mal so eine ganz naive Geschichte, POV aus dem Volk. Und das wird und die Leute reißen HBO aus der Hand. Und das finde ich toll. Und ich finde es bemerkenswert auch, und das kann ich schon mal sagen, wie gut das auch für mich funktioniert hat.
Ja, man muss natürlich aber dazu sagen, dass sie da schon ein Stück weit auch auf Nummer sicher gegangen sind. Ne? Also ohne das jetzt zu schmälern, aber sie hatten ja durchaus, also ganz am Anfang, als Game of Thrones so in der Auslaufphase war, wurden ja gefühlte 1000 Spin-offs angekündigt. Und da muss man jetzt zum einen ganz klar sagen, also wenn man das jetzt zum Beispiel mal vergleicht, ja, 2019 ging Game of Thrones zu Ende und auch Star Wars. Und wenn man sich dann jetzt anschaut, was Disney bislang so seitdem mit Star Wars angestellt hat, sodass man zwischendurch auch nicht mehr sehen möchte, zumindest bei manchen im Fandom, muss man ganz klar sagen, wird Game of Thrones bislang nicht so hart ausgeschlachtet, weil wir haben jetzt hier das zweite Spin-off. Gut, das erste geht jetzt in die dritte Staffel. Aber wenn du mal überlegst, das ist jetzt 7 Jahre her mit dem Finale und das ist noch echt gar nicht so viel. Und das hier, wie gesagt, ist halt ein wahnsinnig beliebter Stoff bei den Fans, ne? Und deshalb war das irgendwo auch eine relativ leichte Rechnung, auch dahingehend, dass diese Serie hier insgesamt einfach schon von Grund auf kleiner angelegt ist. Sie ist leichter zu produzieren und vor allem auch schneller zu produzieren. Also das kann man ja schon mal sagen. Die zweite Staffel wird uns definitiv nächstes Jahr im Frühjahr bereits erwarten. Die ist auch, glaube ich, fast schon abgedreht, soweit ich weiß. Sie müssen natürlich auch ein bisschen gucken mit dem Dexter Sol Ansel. Der kann ja auch nicht zu alt werden oder da immer gleich groß wie Sir Duncan the Tall, aber ja. Und ungeachtet dessen freue ich mich aber sehr, was da kommt. Und das kann man auch schon mal sagen, die Serie wird ja auch wahrscheinlich hinausgehen über die bislang drei veröffentlichten Kurzgeschichten von George R. Martin. Aber ich glaube, bevor wir da mehr einsteigen, sagen wir vielleicht mal so konkret, worum es geht, oder?
Genau, das würde ich jetzt machen, aber auch wo gerade sagen, das kennen wir ja als Game of Thrones-Fans schon, dass wir aus den Büchern entsteigen müssen, handlungstechnisch. Wollte noch den Kommentar dazu geben, ich finde das sehr gut, dass diese Sachen, dass wir viele Produktionsgeschichten zwar mitbekommen, aber dann am Ende doch sich die Qualität nur durchsetzen kann bei Game of Thrones. Jedenfalls bisher kann man das ja nur sagen. Und das eben nicht, du sagst es so schön, das ist zwar sehr beliebt bei den Fans, ja, aber wer guckt es denn? Die Fans, klar, die gucken das, aber Game of Thrones ist ja, das Phänomen ist ja, das ist so komplex und trotzdem ist es so ein Massenphänomen und das beizubehalten ist schon ein enormer Druck, da brauchst du echt Fingerspitzengefühl. Und du siehst es ja, wenn du nach den Fans gehst, könntest du, die Old Republic bei Star Wars verfilmen, aber das wird sich ja niemand anschauen, ne, weil die Leute halt einfach andere Sachen damit assoziieren. Und diese Trademarks bei Game of Thrones beizubehalten, beziehungsweise auch zu sagen, ey, pass auf, wir nehmen jetzt mal ein paar Trademarks einfach hier raus aus der Gleichung, wir nehmen die Drachen weg, wir nehmen die White Walker weg, wir nehmen so viel Ballast, in Anführungsstrichen, aus der Hauptserie weg, die eigentlich ja mal gut funktioniert haben. Und dass es dann trotzdem funktioniert, ich finde, das ist, finde ich trotzdem, auch wenn du sagst, die sind auf Nummer sicher gegangen, irgendwo dann fühlt es sich trotzdem wie ein kleines Risiko an, zumindest für mich. Weil das war so nicht erwartbar, dass die Leute sich mit in Anführungsstrichen so wenig zufrieden geben. Aber gut.
Ja, sie haben halt, du hast ja vorhin schon von USP gesprochen. Die hatten sie halt zum Teil, oder hätten sie nicht gehabt zum Teil bei dem allerersten Spin-off, was ja angekündigt wurde, dieses Blood Moon. Ja. Da hätten sie ja zum Beispiel keine Drachen gehabt. Und es wäre auch noch weiter in der Vergangenheit gewesen, ob das so funktioniert hätte. Wobei, ich hätte es, glaube ich, gern gesehen mit Naomi Watts in der Hauptrolle, voll, wenn Leute das überhaupt noch so auf dem Schirm haben. Und ich weiß auch noch, dass ich damals dann auch eher ernüchtert war, also da fand ich halt auch eine etwas merkwürdige Prioritätensetzung, weil von Blood Moon wurde ja, also für die da draußen, die es nicht wissen, von Blood Moon wurde tatsächlich ein Pilot komplett inszeniert und durchproduziert von S.J. Clarkson. Das ist ja, glaube ich, die Regisseurin, die zuletzt Mother Web gemacht hat, aber anyway.
Wow, okay.
Der Pilot ist dann bei HBO leider durchgefallen und es war aber dann halt so ein bisschen merkwürdig, weil ja gut, dass ein Pilot abgelehnt wird, ist ja nicht ungewöhnlich. Bei Game of Thrones war es ja damals auch so mit dem Ursprünglichen. Und eine Fügung des Schicksals hat da dafür gesorgt, dass sie nochmal 10 Millionen Dollar bekamen, D&D, ne? Aber das nur am Rande. Und bei House of the Dragon wurde dann halt direkt, also nicht nur, da wurde nicht nur ein Pilot bestellt, sondern direkt eine komplette erste Staffel. Und da war ich dann eher so, okay, da setzen sie jetzt aber schon irgendwie, ne, ja, natürlich Targaryen, Drachen, da haben sie den USP mit drin. Und hier muss man sagen, haben sie, also nicht nur, dass sie eigentlich keinen der übernatürlichen USPs haben, sondern sie haben halt wirklich gar nichts Übernatürliches. A Knight of the Seven Kingdoms könnte man auch theoretisch ohne die große IP dahinter verkaufen als wirklich handfeste Mittelalter-Serie, ne?
Genau. Ja, und das ist ja genau das, was halt funktioniert. Das kannst du bei Game of Thrones machen. Das kannst du natürlich nicht bei einem Lord of the Rings und Co. machen. Wir sind hier einfach, ich glaube, das ist genau das Rezept. Und wir sehen halt auch einfach, dass so diese ganzen Elemente einfach Game of Thrones so groß gemacht haben. Also dieser Handshake zwischen Mittelalter-Geschichte in Tavernen und da werden sich Legenden und Spielmannslieder erzählt und dann eben den tatsächlichen übernatürlichen magischen Sachen, die dann irgendwann Hand in Hand gehen. Aber bevor wir von Hundertsten ins Tausendste kommen, kurz nochmal, um was es geht. Und zwar natürlich mit Spoilern. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, uns gefällt die Serie, habt jetzt mitbekommen, was und ob es noch Abstriche gibt, darauf werden wir dann noch eingehen. Aber was erwartet euch jetzt überhaupt in A Knight of the Seven Kingdoms?
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie die Serie ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Die erste Staffel adaptiert, wie gesagt, The Hedge Knight von George R. R. Martin und spielt, ich glaube, rund 90 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones waren es. Also man könnte auch sagen, zwischen so richtig schön mittig platziert zwischen House of the Dragon und Game of Thrones.
Ja.
Genau. Und im Zentrum steht Duncan the Tall, gespielt von Peter Cleffey, oder Cleffey, weißt du, wie der ausgesprochen wird?
Cleffey.
Auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall ein Ire.
Ein Ire, genau. Oder ein sehr hochgewachsener Ire. Und das ist ein ganz gutmütiger, leicht naiver, aber auch sehr unerfahrener Heckenritter. Also hat keinen Sitz, also schläft quasi im Freien. Deswegen dieser Name. Und nach dem Tod seines Mentors, Ser Arlen von Pennytree, zieht Dank, wie er auch genannt wird, allein weiter. Und um sich einen Namen zu machen und eine feste Anstellung vielleicht auch irgendwo als Ritter zu finden, reist er zum großen Turnier nach Ashford. Und auf dem Weg begegnet er einem ungewöhnlich klugen und gescheiten Jungen namens Egg, eben von Dexter Sol Ansel gespielt. Und der schließt sich dann über Umwege als Knappe Dank an. Und was Dank zunächst nicht weiß, der Junge ist halt in Wahrheit ein Prinz aus dem Hause Targaryen und der inkognito unterwegs ist, um, ich sag jetzt mal, die Welt außerhalb des Hofes kennenzulernen. Und zwar Aegon der Fünfte. Und deswegen auch Egg. Das Turnier in Ashford, wo es dann hingeht, da treffen dann zahlreiche Adlige und Mitglieder der Königshäuser ein und unter ihnen eben auch die Targaryens hervorzuheben. Also hier Baelor, gespielt von Barty Carvel, der ist sozusagen der ehrenhafte Thronfolger hier in der Runde. Dann haben wir Maekar, das ist ein sehr strenger, pflichtbewusster Krieger, der erstmal ein bisschen unnahbar herkommt und Vater von diversen Prinzen ist, unter anderem eben auch Arion, ein grausamer und unberechenbarer Typ. Das ist so, mit dem wir sofort als auch Antagonisten so ein bisschen assoziieren.
Ja, ja.
Und während des Turniers gerät dann Dank in den Konflikt eben mit diesem Arion, der eben verschiedenste Leute da in dem Lager des Turniers dann grausam und brutal behandelt und misshandelt und getrieben von seiner eben sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und seiner Naivität auch, stellt er sich einfach mal gegen den Prinzen eines Königshauses, haut ihm in die Fresse, wird verhaftet und des Hochverrats beschuldigt und dann gibt es einen sogenannten Trial of Seven, also eigentlich fordert er ein Götterurteil, das kennen wir aus Game of Thrones, aber ein uraltes...
Mal sieben.
Genau, ein uraltes valyrisches Ritual wird rausgekramt von Arion und es gibt ein Trial
of Seven. Moment, kein valyrisches Ritual, das stammt von den Andalen.
Das wurde ja sogar noch diskutiert, genau. In irgendeine Religion wird immer herhalten, um irgendwas durchzuwinken, das haben wir auch schon gelernt in Game of Thrones. Die Konfrontation eskaliert dann eben doch und die lockere Serie entpuppt sich dann doch zu einem sehr folgenreichen Scharmützel, was einige politische Spannung auch innerhalb der Targaryen-Familie offenlegt, denn die können kleiner Spoiler für das Ende von House of the Dragon, was noch irgendwann kommt, wir sehen hier keine Drachen. Also irgendwas muss dann passiert sein noch. Und der Ausgang des Kampfes hat nicht nur persönliche Konsequenzen halt für Dank und Egg, sondern eben beeinflusst auch so ein bisschen diese Machtbalance, die dann eben doch nebensächlich erst behandelt wird, aber dann auch immer wichtiger wird. Und am Ende der Staffel zieht Dank und Egg gemeinsam, also ziehen die beiden auch weiter als dann endlich Ritter und Knappe auf verschiedenste Umwege. Ob das alles so legal ist, was Egg da macht, das erfahren wir vielleicht noch. Und ein gemeinsames Schicksal steht ihnen bevor, dass die Geschichte der sieben oder auch vielleicht neun Königslande nachhaltig prägen wird.
Ja, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du unsere, du hattest unsere Recaps noch nicht gehört, aber die anderen, glaube ich, ne, zu House of the Dragon.
Genau.
Aber ich hatte mit dem lieben Kollegen Paul, mit dem ich dann ja auch die erste Folge gerecapped habe, habe ich einen Precast gemacht und im Verlaufe hatte ich halt immer mehr Vergleiche gezogen und am Ende lief es dann auch auf den Titel hinaus. Wenn man es ganz kurz halten will, könnte man eigentlich sagen, und ich meine, das wäre auch sogar unter anderem irgendwo mal ein Pitch gewesen, dass A Knight of the Seven Kingdoms eigentlich sowas ist wie The Mandalorian in Westeros. Würdest du da mitgehen?
Ja, vor allem, weil es sich auch genauso erstmal, also so als trojanisches Pferd, ne, wird natürlich diese ganze, also wird dir das erstmal als so ein, ich sag jetzt mal, eine Vater-Sohn-Dynamik verkauft, locker leicht, Adventure of the Week ist hier nicht so, muss man sagen, aber es ist halt in einer Welt angesiedelt, die bestimmte Regeln hat und da schlägt sich dann ein sehr ungleiches Duo einfach durch. Und bestehen halt Abenteuer und wachsen einfach zusammen. Und hinten heraus, wie auch bei The Mandalorian, so ist es ja auch, offenbart sich aber, dass das sehr schicksalhaft mit der Gesamtstoryline der großen und ganzen Geschichte doch miteinander mehr verwebt ist, als wir denken. Und dass da eben auch viel Foreshadowing betrieben wird, was jetzt zwar noch keine Rolle spielt, aber wahrscheinlich dann später, ne?
Definitiv. Also das ist das Schöne eigentlich an dieser Geschichte. Die kann man theoretisch hernehmen als kompletter Neueinsteiger. Ich meine, man muss ja wissen, diese Kurzgeschichten hat George R. Martin oder die allererste zumindest, hat er eigentlich ursprünglich geschrieben, um sein Hauptwerk so ein bisschen zu pushen. Weil Ende der 90er hatte er halt den ersten Band Game of Thrones damals draußen. Der war zwar durchaus beliebt bei einer gewissen Fangemeinde, sage ich mal, innerhalb der Fantasy-Bubble, aber George R. Martin war da jetzt noch nicht so die große Nummer. Und dann hat er halt natürlich gegen ordentliches Sümmchen diese Kurzgeschichte zu einem Kurzgeschichten-Sammelband beigesteuert, wo unter anderem auch Stephen King vertreten war. Und ja, die Verkäufe von A Clash of Kings, dem zweiten Band, wurden dann tatsächlich ordentlich nach vorne gebracht, also gepusht. Und George R. Martin ist fest davon überzeugt, dass der Heckenritter, also die erste Geschichte, wie die ja dann heißt, The Hedge Knight im Englischen, dass die durchaus nicht so geringen Anteil daran gehabt haben könnte, dass das Ganze eben einem breiteren Publikum schmackhaft gemacht wurde dadurch. Und angenommen, es gäbe jetzt das Hauptwerk nicht als Serie, könnte ich mir das auch durchaus vorstellen bei einigen, die jetzt hier vielleicht mit eingestiegen sind. Aber dennoch ist das Schöne, du hast diese losgelöste Geschichte, die für sich genommen funktioniert, auch abgeschlossen ist bis zu einem gewissen Punkt. Und du hast immer so diese Wings des großen Ganzen, die du aber gar nicht mal unbedingt zwingend verstehen musst. Also bei House of the Dragon ist das ja wirklich so, auch schon bedingt natürlich durch das Ausmaß dieses, ja, ungleich größeren Eposes, sage ich mal. Hand aufs Herz, du musst irgendwann teilweise mit einem Stammbaum daneben sitzen, um zu verstehen, wer ist. Ja, und das brauchst du beim Hedge Knight definitiv nicht. Du musst nicht mal wirklich so verstehen, wie jetzt das große Ganze da drüber ist. Das ist das Schöne. Das ist zwar da und du kannst dich auch ein bisschen damit beschäftigen und dann tiefer reingraben und dann auch zum Hauptwerk kommen, aber du musst es nicht. Das ist das Schöne, finde ich. Oder wie siehst du das?
Genau, das ist halt so ein bisschen das, was ich würde gern wissen, ob das auch so ein bisschen der Grund ist, dass das so gut connected mit den Leuten, ob jetzt wirklich viele wieder eingestiegen sind, oder ob das einfach die genötige Abwechslung ist von den sowieso an Heerscharen an Menschen, die davon einfach Fan sind, weil na klar guckst du erstmal rein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Erwartungshaltung von vielen, als sie so die ersten Bilder gesehen haben und da stehen einfach so zwei Dudes rum, ohne Rüstung, weil relativ unspektakulär, dass das erstmal für Leute, die nicht in der Lore sind, wie ein Downgrade aussieht. Und ich bin ehrlich, das sah es für mich auch, aber nicht, also es hat nicht gleich das Interesse geweckt, weil in der Hinsicht, dass ich denke, wenn jetzt was in der Welt von Westeros kommt, versuchst du das ja immer wie so ein Puzzlestück zu behandeln für das Wissen, was du schon hast. Und das darüber verkaufte sich für mich auch House of the Dragon gigantisch gut. Also House of the Dragon ist so eine große Shakespeareske Tragödie, die, finde ich, auch Game of Thrones nochmal in einem ganz anderen Licht, in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt, weil du die Welt ganz anders wahrnimmst. So genauso würde es wahrscheinlich funktionieren, wenn man eine nochmal eine herausgestellte Vorgeschichte der White Walker macht. So, das sind so für mich so diese beiden mystischen Extreme in der Welt von Eis und Feuer. Das sagt ja auch der Name schon. Und darüber mehr zu erfahren, kann einfach, wenn du es gut machst, die Hauptserie oder die Hauptgeschichte nur besser machen. Und hier ist es halt gar nicht so. Es ist kein Puzzleteil. Es hilft, ne, findige Serien- und Buchfans werden den Namen Duncan Dettor schon mal gehört haben. Und ich bin auch nicht ganz blind durch die Welt gelaufen, wusste und auch, ich weiß auch, dass nicht ganz unzufällig eine der letzten, ich glaube, die zweite oder dritte Folge der letzten Staffel Game of Thrones auch diesen Namen trägt. Also man kann sich da schon auch ein paar Verknüpfungen, die sind nicht zufällig. Und das mag ich auch bei Game of Thrones, dass es nicht so on the nose ist. Und deswegen, ich glaube, dass diese Serie einfach was Seltenes geschafft hat. Und da sind wir wieder bei einem Mandalorian. Die hat halt Skeptiker zufriedengestellt, auch Fans zufriedengestellt und kann neue Fans gewinnen, die diesen Ballast nicht mehr brauchen, sondern die vielleicht darüber sogar einen ganz guten Einstieg haben in die Welt, weil du weißt trotzdem, wie sind die Parteien, wie sind die Baratheons, wie sind die Targaryens, was bedeutet, was sind die ungefähren Religionen und wie ist das Machtvakuum in Westeros und was gibt es denn da so für Länder und Welten, ohne dass es gezeigt bekommen musst. Und deswegen würde ich sagen, was das angeht, hat die Serie hier volle Arbeit geleistet, einfach all diese Parteien abzuholen. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Wobei man natürlich sagen muss, dass sie gerade für Leute, die mit dem Universum vertraut sind, ja durchaus auch mit einer gerade am Anfang doch etwas anderen Tonalität daherkommt und auch gerne mit den Zuschauererwartungen spielt oder sie halt wirklich auch, ja, sich traut zu brechen,
drauf zu scheißen, würde ich eher sagen.
Ja, wortwörtlich. Wie war denn das, da eigentlich deine Reaktion?
Ich fand das super toll. Also ich meine, es passt halt hier rein. Und man muss sich dran gewöhnen. Und ich finde, den geneigten Zuschauer an der Nase rumzuführen und auch ein bisschen Meta zu sein und auch diese Art von Humor, die Game of Thrones ja schon immer hatte, einfach anders hier einzusetzen als Hauptelement und erst in den späteren Folgen hier und da nach hinten zu stellen, das fand ich einfach, ich will nicht sagen mutig, weil es war jetzt auch für Game of Thrones, weil das ist nichts, was sie noch nie gemacht haben. Da wurde schon immer geschissen und Witze gerissen und es gab spannende Cuts und Umschnitte, die einfach Spaß gemacht haben. Aber hier haben sie es halt einfach auf die Spitze getrieben und in Ermangelung an anderen Sensationen konntest du hier einfach mal dem Ganzen auch, also dieser Lockerheit und diesem Schönen, was es auch in Westeros gibt und in der Serie, mehr Platz geben. Und ich glaube, da insgeheim haben wir uns auch irgendwie alle nach House of the Dragon danach gesehnt, nach diesen ganzen politischen Ränkespielen. Alle sind scheiße, alle machen Inzest, alle Familienmitglieder rammen sich Messer in den Rücken und wollen sich an die Kehle. Und es ist irgendwann auch mal, weißt du, schalt mal einen Gang runter, lass mal hol mal den Gaukler raus, mach mal so ein bisschen so folkige Musik da rein und lass diesen Abenteuer-Vibe einfach mal drauf los. Ich finde, diese Entschleunigung ist einfach genau dieser Kontrast, den ich kann verstehen, dass das viele vielleicht doof finden und gerade am Anfang hatte ich auch eher tonale, wie soll ich das sagen, Schwierigkeiten hatte ich nicht, aber ich bin froh, dass ich es am Stück geguckt habe, weil ich kann mir vorstellen, wenn du die Folge einfach nur so geschaut hast, den Piloten, warst du vielleicht dann doch ein bisschen enttäuscht. Also das kannst du mir ja beantworten.
Ja, also ich war auf keinen Fall enttäuscht, weil ich ja wusste, was auf mich zukommt. Ich musste mich auch erst ein bisschen dran gewöhnen. Und was sie auch definitiv anders machen als in Game of Thrones, sie arbeiten hier wirklich, weil du auch gerade schon Umschnitte ansprachst, sie arbeiten hier teilweise mit einer Dramaturgie, die man wirklich eher aus so, ja, ich sag's mal wirklich ganz salopp, Single-Camera-Comedies so à la Scrubs oder so kennt. Also dass halt irgendwas erwähnt wird und dann gibt's einen Cut und wir sehen dann kurz eigentlich nur so ein Einsprengsel was halt in erster Linie auf Humor abzielt. Und das ist wirklich eher eine Dramaturgie, die man aus Comedies, wie gesagt, kennt. Ich würde aber trotzdem nicht mitgehen. Ich kann mich noch erinnern, als die erste Folge online war, da gingen halt die ganzen YouTuber schon los mit, oh, Game of Thrones als Comedy, das ist ja albern. Und alle reden ja nur in One-Liner. Und ich dachte mir so, stimmt das überhaupt nicht? Wir sind hier immer noch in der gleichen Welt. Die reden nicht alle in One-Linern, überhaupt nicht. Und zum anderen, wie du schon sagtest, also auch schon unter den Trailern haben sich ja Leute beschwert von wegen, jetzt nimmt doch mal diesen Marvel-Humor daraus. Und dann denke ich mir so, das ist für die Leute Marvel-Humor. Also allein schon diese Assoziation, das ist irgendwie lustig, das muss ja wie in Marvel sein. Und zum anderen, wie du gerade schon meintest, Game of Thrones hatte immer Humor. Ich habe jetzt mal letztens habe ich noch den Rewatch der Hauptserie nochmal gestartet, angestachelt hierdurch tatsächlich, ja. Und da habe ich auch festgestellt, wie viel Humor da drin ist.
Ja, Bronn und Tyrion alleine, genau, wir haben es doch alle geliebt. Ey, scheiß auf die Drachen und White Walker, lass die einfach nur durch die Lande ziehen. Da waren wir doch alle dem erlegen, genau.
Allein schon, ich kann ein konkretes Beispiel nennen für einen Furzwitz. In der zweiten Staffel gibt es eine Folge, die fängt an mit zwei Lannister-Soldaten, die da im Regen sitzen und sich unterhalten. Und dann denkt der eine, da ist irgendwas, warte mal, da kommt der Feind. Dann wird ein Spannungsmoment aufgebaut und er lässt einen fahren, verarscht dann mit seinen Kumpel und dann kommt halt erst Robb Stark und haut ihn dann wahrscheinlich offscreen die Köpfe ab. Aber also die Dramaturgie da ist genauso wie hier. Das wird hier nur anders ausgespielt. Man muss sich da auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ganz ehrlich, das liegt auch daran, dass die Tonalität dieser Kurzgeschichten halt auch eine etwas andere ist. Und damit macht die Serie eigentlich nur genau das, wonach die Leute all die Jahre schreien, immer von wegen, haltet euch doch jetzt endlich mal an das Buch. Und das tun sie hier ja. Und dann ist es anscheinend auch wieder nicht richtig. Aber ja gut, viele kennen halt wahrscheinlich dann auch die Kurzgeschichten nicht und meinen dann, also ich weiß nicht, ich hatte auch so einen Schwachsinn gelesen, dass ja Dank total zu einer Witzfigur gemacht würde. Und dabei wäre ja der ein total stolzer und ernster Ritter, wo ich mir so denke, das ist die erste Kurzgeschichte, das wisst ihr schon. Ja, später gibt es dann 4 Seiten über dem im weißen Buch der Königsgarde. Aber hier ist er halt noch nicht die große Nummer. Das ist erst der erste Stein, der hier aufs Brett gelegt wird. Und ich kann auch sagen, ich habe Peter Cleffey wirklich von Minute 1 an eigentlich ins Herz geschlossen. Und Dexter Sorensel ebenfalls. Also die sind ein super Duo, haben eine klasse Chemie, sehr, sehr schnell tatsächlich auch entwickelt. Und ja, ich weiß nicht, wie sah es bei dir aus, so insgesamt? So, jetzt mal nur so die erste Folge. Also, wirklich dieser harte Bruch mit, wir scheißen auf die Serie. Das haben ja welche auch direkt, das ist ja respektlos, die scheißen auf das Original. Aber ich weiß nicht, ich habe das, also auch den Gag oder aber auch dann welche später, habe ich nie einfach nur als billigen Witz wahrgenommen. Oder wie war das bei dir?
Nee, auch gar nicht. Also es fehlt hier einfach, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich fehlt den Leuten der Kontrast. Weil wir haben auch in Game of Thrones, das vergessen wahrscheinlich jetzt viele, weil House of the Dragon zwei sehr theatralische Staffeln ohne so Comic-Relief-Charakter oder mit sehr wenig dazwischen geschoben hat. Es war immer diese Balance zwischen dem Common Folk und dann den Adligen und diese Gegensätze haben es ja so spannend gemacht und dass da eben Leute aus beiden Parteien hin und her geswitcht sind. Und ganz im Ernst, ich meine, wie ich schon sagte, ich habe lieber Tyrion und Bronn zugeschaut bei ihrer Bromance. Gut, vielleicht lassen wir den Dorne-Plot mal aus, aber das war ja mit Jamie. Aber so an sich diese Dynamiken mit den einfacheren Volk, das war einfach eine schöne Abwechslung zu diesen ganzen Azor-Ahai-Gebären und diesen ganzen schicksalhaften adligen Themen dieser Prophezeiung und Vorbestimmung und die Mauer und was die da auch, wie die da alle mit dem Stock im Arsch und so. Nee, das ist halt einfach da kann halt Game of Thrones einfach alle Facetten bringen. Und deswegen war es ja auch so erfolgreich, klar. Und du nimmst dir jetzt diese eine da raus, aber ich würde auch dir voll zustimmen, diese Facette ist unverändert. Also das ist kein Marvel-Humor, sondern es ist einfach gut geschriebener Humor. Und wenn die Leute halt einfach Humor jetzt mit Marvel assoziieren, dann ist das ja nicht das Problem dieser Serie. Ich finde eigentlich gerade den Humor bei Game of Thrones schon immer, aber auch vor allem hier sieht man es nochmal, wie gut der geschrieben ist, weil der nämlich einfach nicht in One-Linern gedroppt wird, sondern das fast alles Situationshumor ist. Und das sind halt nun mal einfache, dumme Leute, die rülpsen und furzen und versuchen sich irgendwie toll zu... Klar ist vielleicht Duncan hier und da ein paar Mal zu oft aus dem Raum rausgegangen, hat dann geguckt, ob er nach links oder rechts muss. Das, ja, okay, irgendwann war das vielleicht ein bisschen übertrieben, um seine Figur zu charakterisieren. Aber nichtsdestotrotz, alle Figuren sind in Character. Das macht total Sinn, wie die sich verhalten. Also bin ich voll bei dir und ich kann auch nur sagen, Duncan und Egg haben mein Herz. Also das ging relativ schnell bei Egg dann tatsächlich durch den Reveal noch ein bisschen mehr sogar. Der mir leider auch bekannt war. Ich würde gerne wissen, wie das jemand empfindet, der das jetzt nicht geahnt hat, wobei ich das einfach ganz angenehm fand, dass das kein großes Thema war. Das hat zwar was verändert zwischen denen, aber die Figuren, ich fand die Dynamik zwischen den beiden dann sogar noch viel, viel interessanter, weil das die Lücke, über die Beziehung oder also die Brücke gebildet werden muss, deren Beziehung einfach noch viel größer gemacht hat und auch viel interessanter gemacht hat, weil die einfach noch viel, also es ist schon was anderes, ob du einen Stallburschen als Knappen hast oder einen Targaryen-Spross. Und warum genau er in Ser Duncan da einfach was sieht, ob er ein Ser ist, auch das müssen wir gleich nochmal diskutieren. Aber das fand ich toll. Also ich will, sagen wir mal, bringen das mal auf den Punkt, ich will den beiden gern auf Abenteuer folgen. Und das ist das Ziel dieser ersten Staffel, denke ich, gewesen. Und ich denke, das haben die nicht nur bei mir erreicht.
Ja, definitiv. Man möchte mehr von denen sehen. Also das kann man ja auch schon mal sagen, die zweite Staffel und dann auch die dritte, die werden ja dann noch mal in eine andere Richtung gehen. Also das hier ist ja das Setup. Das ist wirklich so die... Ja, im Grunde genommen, also angenommen, wir wären jetzt in Star Wars, dann ist das hier so die Lost-Episode, die darüber berichtet, wie Han Solo und Chewbacca sich kennengelernt haben. Ja gut, die hatten wir ja mit Solo, aber egal.
Ich hatte Wookie in der Schule, hat er gesagt. Hat er nicht gesagt, oh Gott.
Und dann diese Duschszene und egal, ich habe ihn verdrängt. Obwohl ich den jetzt eigentlich gar nicht so furchtbar fand, aber irgendwie sehr zum Vergessen. Sie stellen ja einfach schon schön die Weichen, ne, was das angeht. Und man möchte danach einfach mehr von denen sehen. Und von den anderen Figuren natürlich auch, wobei typisch Kurzgeschichte oder typisch Kurzgeschichte, Dramaturgie, was das angeht. Man sollte sich hier nicht so gewöhnen an wiederkehrende Figuren, ne? Also generell nach bester Game of Thrones Manier sterben halt auch mal Leute, ne? Und ansonsten kommen sie dann auch nicht so wahnsinnig vor, aber wir haben halt die beiden Hauptfiguren im Zentrum. Und man muss ja sagen, also so eine Dynamik hier, weil du das ja auch schon meintest mit Bronn und Tyrion. Ich habe eigentlich das noch andere Beispiel. Das hier ist am ehesten eigentlich eine Dynamik, also wenn natürlich auch nicht ganz so rüde und abgedroschen wie zwischen Arya und dem Hound in der Hauptgeschichte. Damit kann man das am ehesten vergleichen, würde ich sagen.
Ja, ja.
Na?
Das war ja auch so eine... Ja, stimmt, du hast recht. Auch die Adelstochter mit dem brutalen, dumpfen Verächteten, ne? Also das ist hier nicht ganz so krass, hast du schon recht, aber auch das war eine Dynamik, die einfach Spaß gemacht hat, der beim Wachsen zuzuschauen, ne?
Ja, diese Charakterkombinationen einfach mal durchs Land zu schicken, das hatte Game of Thrones schon immer drauf. Also Voll. Ob jetzt Arya und der Hound oder Jaime und Brienne, Tyrion und Dora auch eine Zeit lang, also das hatte die Serie einfach drauf und so eine Stärke spielen sie jetzt im Grunde genommen als zentrale Triebfeder aus und ja, es funktioniert einfach, es funktioniert und was allerdings natürlich so ein Thema ist und da würde ich eigentlich auch drauf gerne kommen, weil du meintest ja, du hast ja jetzt gewartet und extra gebinged und ja, ich habe es ursprünglich ja auch so gemacht, beziehungsweise ich habe die Screener so um Weihnachten herum an zwei Abenden, glaube ich, weggeguckt und mich dann halt nochmal jeweils auf die einzelnen Folgen vorbereitet durch einen Rewatch. Und eigentlich ist das sehr geschäftsschädigend für mich, weil man soll ja eigentlich unsere wöchentlichen Recaps hören, kann man ja jetzt theoretisch auch noch. Aber ja, ich würde wirklich empfehlen, diese Serie zu bingen, weil wenn es wirklich einen Punkt gibt, an der eher schwierig ist, ist das die gesamte Veröffentlichungspolitik, weil die Folgen sind relativ kurz, also die erste geht noch so eine Dreiviertelstunde, die anderen gehen aber nur eine halbe Stunde und das dann über 6 Wochen hinweg stelle ich mir dann teilweise fast schon ein bisschen frustig vor für manche. Erschwert noch dadurch, dass die 4. Folge ja vorgezogen wurde wegen dem Super Bowl. Ja, die kam dann natürlich eher. Das Problem ist, die 4. Folge ist eigentlich nur Setup für den großen Höhepunkt, der dann in Folge 5 kommt. Und durch den Super Bowl, ja, kamen die dann halt noch später. Das heißt, zwischen Folge 4 und 5 waren dann ganze 10 Tage anstatt 7. Und das, gut, das scheint jetzt im Ganzen keinen Abbruch getan zu haben, aber so aus der Perspektive des, sag ich mal, ganz elitär Otto-Normal-Zuschauers stelle ich mir das schon nicht so toll vor. Oder was meinst du, wie hat das so auf die Leute gewirkt?
Ja, das ist immer so ein bisschen, bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Ich habe das hier für mich ganz schnell entschieden, als ich Folgenlänge, Prämisse und Co. gesehen habe, gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Das geht mir bei House of the Dragon schon auf und sagt, ich werde das bingen, das werde ich aushalten. und wie gesagt, aus der Sicht eines Content Creators, aber eben auch aus der Sicht eines Hypes, muss ich sagen, dass das trotzdem gut, richtig und wichtig ist, das zu machen, weil sonst würde das gar nicht entstehen können, dass hier sich ein Fandom bildet. Am Anfang gibt es eine Skepsis nach der ersten Folge, dann gehen plötzlich die Wertungen hoch. Und dieser Hype, der musste sich, glaube ich, für diese Serie wirklich erst entwickeln. Der war am Anfang, glaube ich, nicht da. Und deswegen bin ich eigentlich, muss ich sagen, auch wenn ich dir völlig zustimme, weil ich will das nie, also ich könnte mir das nie vorstellen, wöchentlich zu schauen, muss sagen, alles richtig gemacht, HBO. Aber jetzt habt ihr die Leute an Bord und macht dann bitte bei der nächsten Staffel zumindest sowas wie Andor, dass ihr dann mindestens so 2 Folgen am Stück bringt. Oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wieder 6 Folgen sind, dass es dann einfach in 3 Wochen durch ist. Oder wenn es mehr Folgen sind, dann vielleicht sogar 3 Wochen, dass du jede Woche so einen Film hast. So, weißt du? Aber das wäre, glaube ich, am besten.
Ja. Das wäre, glaube ich, am besten. Also dafür habe ich auch am Ende unseres ersten Recaps, wo wir nochmal so Review gehalten haben, vor allem zur VÖ-Politik, die hätten da, also ich glaube, ein Dreiteiler wäre optimal gewesen. Also jede Woche irgendwie 60 Minuten dann. Gut, der Pilot geht dann irgendwie 75, fuck it, aber das wäre, glaube ich, am besten gewesen. Also das jetzt über 6 Wochen zu strecken, immer nur mit einer halben Episode in einer Serie, in der jetzt, also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ich mag die Serie insgesamt sehr gerne, aber es passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es ist halt eine Kurzgeschichte, das heißt, wir haben einen überschaubaren Handlungsort, wir haben relativ viele Figuren, aber das ist für George R. Martin-Verhältnisse ist das hier eigentlich auch zumindest ein bisschen überschaubarer als sonst. Wir haben nur 3 oder 4 Weißhaare diesmal. Es ist halt alles in einem kleineren Rahmen und dazu passt es vielleicht auch, dass die Episoden so ein bisschen kürzer und simpler gehalten sind. Ich weiß auch noch, als das so durchgesickert ist, dass die Folgen nur eine halbe Stunde gehen und es insgesamt nur 6 Episoden gibt, kam wirklich so durch bei vielen, oh, das ist ja jetzt irgendwie so ein TikTok-Format für die kurze Aufmerksamkeitsspanne der Leute. Und das muss ich sagen, das fand ich schon echt ein bisschen frech, weil ja, es ist ein kleineres Format, das ist aber auch bewusst so angelegt. Und es tut dem Ganzen trotzdem keinen Abbruch, was vor allem so den Production Value angeht. Also nur weil das jetzt eine etwas kleinere, simplere und dadurch natürlich auch ein bisschen kostengünstigere Nummer ist, braucht man hier keine Abstriche zu machen, was den generellen Production Value dieser HBO Westeros-Serien angeht. Also in Sachen Kostüm, Set-Design, da werden hier keine Abstriche gemacht.
Ja, das würde ich auch sagen. Also eine definitiv, also da gibt es definitiv keine Abstriche zu machen. Ich finde sogar, die sind bei den Rüstungen teilweise sogar noch ein bisschen kreativer geworden. Also da waren echt geile Kostüme bei dem Turnier zu sehen.
Ich sage nur Arian Brightflame, ne?
Völlig geil, also auch mit diesem Visier. Boah. Also es hat mir sehr getaugt. Und Tappen trotzdem nicht in diese Prequel-Falle rein, so wie bei Star Wars beispielsweise, dass du denkst, hä, das ist alles nicht kohärent. Die achten da schon sehr drauf, dass das alles schön zusammenpasst. Und die haben einfach, alle, die hier mitgearbeitet haben, haben ja auch einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Welt. Und das merkst du einfach. Und dass da einfach ein guter Writers Room ist, dass da einfach gute Creatives sind, die einfach auf Details achten. Hier wird ganz genau geschaut, was wird genamedroppt und macht das alles Sinn. Und dafür lieben wir das nämlich. Und bevor wir hier rausgehen, auch mit Blick auf die Zeit, jetzt sind wir auf jeden Fall auch schon über die Folgenlänge von jeder, von einer Folge Knights of the Seven Kingdoms. Ich kann das also gut nachvollziehen, dein Trauma. Trotzdem nochmal die Frage, was war denn so dein Highlight der Serie? Also die Dynamik zwischen Duncan und Eck haben wir jetzt schon angesprochen, aber was ist so dieser Moment gewesen, wo du gedacht hast, ja doch, das ist richtig geil hier, das Ding.
Mein Highlight ist, glaube ich, dass ich, und das ist ein echter Hot-Take an Leute da draußen, die auch so in dem ganzen Game drin sind. Mein Highlight ist wirklich, dass mir diese Serienvariante der Geschichte besser gefällt als die Kurzgeschichte an sich. Weil sie haben das Ganze an den richtigen Stellen sinnig erweitert, ohne es unnötig aufzublasen oder in die Länge zu ziehen, meines Erachtens. Gut, da würden mir jetzt auch manche widersprechen, ob das Ganze jetzt zusammen hier 3 Stunden gehen muss. Aber ich habe das sehr, sehr genossen und für mich als Szenenhighlight tatsächlich, und das auf den ersten Blick hört sich das vielleicht an wie Fanservice, aber das Ende der 4. Episode, da wird ja das Game of Thrones Theme zum ersten Mal wirklich im Score zitiert. Nebenbei auch ein sehr schöner Score von Dan Roma hier beigesteuert, diesmal nicht von Ramin Djawadi.
Als Raymond Fassaway von Lionel Baratheon zum Ritter geschlagen wird, ne? Ist das?
Genau. Ja, nee, oder nee, nicht ganz da, sondern halt als Baelor halt kommt und sagt, I choose Sir Duncan's side. Aber da wird ja das Game of Thrones Team eingespielt und ja, auf den ersten Blick kann das auch wie gefälliger Fanservice wirken, aber das ist es überhaupt nicht. Weil sie lassen es ganz bewusst an der Stelle anklingen, weil das wirklich ein Ereignis ist oder eine Entscheidung, die da getroffen wird, wo diese kleine Geschichte von Dank und Eck endgültig mit dem großen Ganzen kollidiert, beziehungsweise sich direkt darauf auswirken wird. Und deswegen ist das nicht einfach nur ein billiger Needle Drop oder sonst was, sondern wirklich. Sie haben sich da wirklich Gedanken gemacht, dass in dem Moment das Spiel der Throne Einzug erhält oder das Dank in Berührung damit kommt. Und deswegen kommt es dann an der Stelle auch zurück. Und hands down, es ist wunderbar eingesetzt an der Stelle. Also da habe ich auch Gänsehaut bekommen, auch schon bei den Screenern. Bei Folge 5 dann insgesamt auch noch mal. Ich glaube, die ist auch so insgesamt meine Lieblingsfolge gewesen. Ja. Hattest du denn ein definitives Highlight?
Ja, ich denke, das ist hier. Da werden sich viele einig sein, wie das dann in Folge 5, in The Name of the Mother, dann einfach alles explodiert, der Konflikt. Das ist definitiv auch mein Highlight. Also die Inszenierung, wie wir da kurz in die POV von, also wir sind ja die ganze Zeit in seiner POV, aber wirklich sprichwörtlich, ja, wie er seine Feinde ins Visier nimmt. Also wirklich großartig gemacht. Und vor allem auch ich mag das so an Game of Thrones, diese Erwartungshaltung, dass du dann Zeuge einer Schlacht wirst. Und eigentlich rechnen wir damit und wir würden es doof finden, wenn das so ist, wenn er plötzlich heroisch und ein heroischer Krieger wäre. Er kriegt die ganze Zeit aufs Maul. Und ich mag, dass dann auch diese Rückblenden in Dunks Jugend, die erstmal so ein bisschen antiklimaktisch wirken, aber die einfach zeigen, wie er in Königsmund groß geworden ist, in Fleabottom und da irgendwie auch so ganz nebenbei mal so die Ausläufer der Schwarzfeuer-Rebellion mit eingewoben werden. So. Aber
ja, das war schön.
Nie den Fokus verlässt und eigentlich uns nur erklärt, der Typ hier, der kann eine Menge einstecken. Der kriegt ein Schwert in den Fuß und läuft weiter. Der säuft irgendwelches Wasser und kotzt sich aus und es geht weiter. Und
obwohl er vielleicht ein bisschen sehr overpowered ist in dem Battle am Ende, ne? Aber ja,
ja schon, nee, aber
die
irgendwie,
Ergänzung.
Genau, ja. das war auch so der eine Moment, da wollte ich dich fragen, als er dann wieder aufsteht. Also erstmal, der Kampf war super geil gemacht, auch wenn es nicht wirklich ein Kampf war. Das war einfach nur eine wüste Kneipenschlägerei im Schlamm mit Waffen. Und ich muss aber sagen, dieser Moment, wo er dann wieder zum ich sage jetzt mal, zum Leben erweckt, also vielleicht war er wirklich kurzzeitig wie tot, hatte ich so das erste Mal drüber nachgedacht, ohne jetzt zu tief in der Lore zu sein, haben da jetzt vielleicht doch die Götter eingegriffen? ist jetzt schwierig wahrscheinlich, ja. Weil irgendwie kannst du mir die Frage nicht beantworten, um mich zu spoilern, aber wahrscheinlich ja nicht, weil wir sind ja jetzt hier nicht Zeuge eines übernatürlichen Ereignisses gewesen, aber die haben es, finde ich, schon bewusst so inszeniert, oder?
Ja, ein Stück weit vielleicht, aber deshalb ist ja die Rückblende auch durchaus wichtig für die ganze Nummer, weil es gibt in dem Buch, also und ich nehme an, das war die Inspiration, diesen Flashback einzubauen. Im Buch gibt es einen Satz, also den paraphrasiere ich jetzt so ein bisschen, ich zitiere ihn jetzt nicht wortwörtlich, das geht so ein bisschen in die Richtung, verdanken den Großen konnten sie niederringen oder schlagen, aber dank aus Flohloch nicht. Und das ist dann auch der Grund, warum er letzten Endes dann auch triumphiert, weil er sich letzten Endes daran erinnert, wo er eigentlich wirklich herkommt, auf welchem Eisen er geschmiedet wurde und mit welchem eisernen Überlebenswillen er eigentlich auch früher schon zu Werke ging, was so seine Existenz angeht, ne? Und dahingehend haben sie natürlich dann auch den Klassenkampf da auch nochmal schön mit drin. Aber was ich, glaube ich, mit am meisten an der Serie schätze, und das ist auch wieder diese schöne Martin-Note dabei, das ist eine relativ klassische Rittergeschichte, die dieses typische Bild des edelmütigen, moralisch überlegenen Ritters zum einen hinterfragt und zum anderen die Frage stellt, was ist eigentlich wahre Ritterlichkeit? Und das ist das Schöne daran, wie ich finde, beziehungsweise das ist auch so mit das Kernelement dieser ganzen Geschichte und das haben sie wirklich toll umgesetzt bis zum Ende hin. Wobei ich auch noch sagen würde, dass das ist jetzt dann zum Ende hin auch nochmal zum Tragen gekommen für mich. Die 6. Folge ist halt eigentlich nur noch in Anführungsstrichen der Epilog. Die ist zwar auch sehr toll und die hat auch schöne melancholische Gedanken, wie man das auch kennt von diesem Franchise. Aber ja, der Ausklang ist halt schon so sehr, ja, eher ruhig, sage ich mal. Ne?
Ja, das kennen wir auch von Game of Thrones.
Im Zusammenspiel mit der 5. Folge hätte das vielleicht sogar besser funktioniert. Also da sind wir wieder bei diesem, hätten sie lieber einen Dreiteiler rausgemacht. Ne?
Ich bei dir. Ich muss noch hervorheben, ja. Baylors Tod hat mich tatsächlich sehr getroffen. Und finde es vor allem auch interessant, die Serie braucht ja gar keine Brutalität. Und also man hat ja mal gesagt, so Game of Thrones ist halt brutal und Sex und sowas. Die kommt relativ lange ohne diese Attribute auch aus, obwohl...
Aber dann holen sie es raus. Aber dann holen sie den Hammer raus.
Also den Hammer holt ja schon Maker,
sein Bruder.
Nee, ich meinte eigentlich oder in Folge 2. Wie hieß denn der Ritter, der... Sehr danke.
Steely Pet.
Der Ritter, der am Anfang Arlen von Pennytree.
Ach, der Arlen.
Der holt seinen Hammer in Folge 2 raus. So meinte ich das. Wollte ich einfach mal einen flapsigen Witz reißen.
Die längste Lanze von Westeros.
Genau, ja. Genau. Aber wirklich, Baylors Tod dann, weil auch, ne, du darfst keine Figur zu sehr mögen. Das hat dich Game of Thrones schon gelehrt. Und hier bin ich wieder dem auf den Leib gegangen. Weil es auch so unverhofft kommt und dann eben sich wieder so ein Domino-Effekt dann in Gang setzt. Fand ich schade, fand ich aber auch schön kompromisslos. Man hat uns daran erinnert, wir sind hier in einer brutalen Welt. Auch wenn wir eine lockere Geschichte erzählen, hier ist niemand vor Verletzung, Tod und eben diesem Schicksal gefeit. Und bin ich aber auch bei dir. Die letzte Folge war dann, ich habe dann auch so gedacht, ey, jetzt eine Woche warten und dann das als als Ende hinten dran. Ich hätte mir sonst welche Erwartungen aufgebaut. Und ich finde es gar nicht so schlimm, dass die nicht in Erfüllung gegangen sind. Auch zum Beispiel hätte ich jetzt damit voll gerechnet, dass Maker total ausflippt und einen Rachefeldzug startet, aber dass der dann eben doch sehr reflektiert agiert. Fand ich tatsächlich
menschlich.
Menschlich. Ich fand das mal eine Abwechslung.
Das ist das Schöne daran. Er wird jetzt nicht von jetzt auf gleich plötzlich zum wohlmeinenden Sympathieträger. Ne?
Wir sind das halt als Targaryen so gewohnt, weil wir sehr darauf geprimed werden in dem, was wir schon gesehen haben. Und deswegen ist es einfach auch mal so eine schöne Abwechslung in dieser Serie. Auch da vielleicht auch mal hinters Licht geführt zu werden. Es gibt Es gibt natürlich wieder diesen Arschloch-Tagaien, aber es gibt hier auch, ne, mit Baylor und Maker sind das sind halt einfach vernünftige Leute. Also vernünftige Herrscher, vernünftig anmutende Herrscher zumindest, die wahrscheinlich auch irgendwie diesem Größenwahn der Targaryens erlegen, aber einfach nicht wahnsinnig wirken. Und das fand ich, war einfach mal eine gelungene Abwechslung auch für das, was uns gezeigt wird als Zuschauer. Und ja, der Ausgang, ne, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, was ist jetzt mit Egg? Der hat sich wieder vom Acker gemacht.
Ja. Also. Ja, ist wieder ausgebüxt. Und das Lustige war, ich habe die Folgen dann tatsächlich, also ich hatte die halt vorher nur als englische Screener und gestern habe ich das halt nochmal mit meinen Eltern geguckt und die haben das dann am Ende gar nicht erst so, also weil diese Schlussszene, die ja dann tatsächlich mal mit der Erzählform der Serie bricht, weil du hattest ja gerade schon POV in den Raum geworfen, das ist halt auch das Tolle daran, diese Serie hier zieht zum ersten Mal diesen POV-Erzählstil aus den, also den die Buchleser schon von jeher nicht kennen, zieht die zum ersten Mal durch. Wir haben hier wirklich alle Szenen zu 100% aus der Sicht von Dank, außer die allerletzte, die halt so eine, ja, fast schon eigentlich eher mit Credit-Scene ist oder theoretisch auch eine Post-Credit-Scene hätte sein können, aber ist dann doch zu wichtig.
Marvel-Einzug wieder. Ja, ja.
Genau. Die haben, also meine Eltern haben das erst nicht so verstanden, von wegen, oh ja, gut, Maker hat jetzt doch ein Einsehen. Und dann wird uns doch gezeigt, ja, der sucht jetzt seinen Sohn. Und oh, scheiße. Ja, der Junge ist natürlich wieder ausgebüxt, ne? Also.
Ja. Wie hast du das gedeutet? Also generell diese ganze Dynamik, also warum sagt Dank erst nein und nimmt ihn dann doch mit. Oder auch anders gefragt, warum soll Egg, obwohl man sieht, dass er eigentlich seinen Bruder killen möchte oder zumindest da irgendwas in ihm auch anwächst, warum entscheidet er sich doch dann warum schlägt er diesen Weg ein? Was denkst du?
Für mich ist das eigentlich recht offensichtlich. Er hatte es ja erst ausgeschlagen, weil er sagte, ich habe genug von dem ganzen Quatsch, insbesondere mit Prinzen. Und dann spricht er ja noch mal oder kommt ja dann noch mal Darren zu ihm, der Trunkenbold unter den Targaryen-Brüdern oder ja, Söhnen von Maker, und sagt dann ja zu ihm, ja, hier Arryn, der war nicht immer so. Den haben wir letzten Endes hier, dieses ganze System, diese ganze Familie, wahrscheinlich auch der ganze Inzest, der hat ihn verdorben. Und Dank ist ja dann wirklich so, der Junge, also da ist ja wirklich so, der sagt ja, Darren sagt ja wirklich, ja, hier das kleine Monster war ja nicht immer so, und Dank meint eigentlich erst, er redet über Egg und verteidigt das ja nicht, das ist nur ein kleiner Junge. Nein, ich rede von Arryn. Der war auch mal ein kleiner, fröhlicher Junge, der gerne fischen gehen wollte, und das haben wir jetzt hier aus ihm gemacht. Und Dank denkt sich dann, wenn er den da irgendwie rausholt aus diesem Dynastie-Wahnsinn, dann hat der Junge vielleicht noch eine Chance, ein normales Leben zu führen oder einfach ein Junge sein zu können, der aufwächst, der auch mit dem gemeinen Volk in Kontakt tritt und ja, vielleicht dann halt eher in die Richtung Baelor sich entwickelt und weniger in die Richtung Arryn. Also so habe ich es verstanden.
Ja, so habe ich es auch gelesen, dass er dann sagt, ich kann hier Einfluss nehmen und vielleicht auch dann irgendwas Gutes bewirken, auch mit der Aussage, ne, meine Hand und mein Fuß müssen ja für irgendwas wert sein, die er eigentlich nur hätte hergeben müssen, dann wäre dieses ganze Drama erspart geworden. Fand ich cool. Und letzte Frage an dich. Ist denn Ser Duncan zum Ritter geschlagen worden? Was denkst du?
George R. Martin hat es ja nie wirklich aufgelöst. Ja,
das habe ich nämlich auch gehört, aber die Serie spielt schon sehr damit.
Ja, wir kriegen es ja nie wirklich zu sehen, aber er stellt ja dann am Ende natürlich auch die Frage in diesem Flashback, den es im Buch übrigens auch nicht gibt, den fand ich auch sehr amüsant, also wie Ser Arde nochmal von den Toten zurückkommt, um seine Geschichte zu Ende zu erzählen. Es wird nicht ganz so offen gelassen wie bei George R. Martin, aber George R. Martin hat es ja auch mal damit kommentiert, es ist letzten Endes egal, denn Dank verhält sich ritterlich, und ob er dann diesen heiligen Eid geschworen oder dieser rituelle Schlag an ihm vollzogen wurde, ist letzten Endes völlig irrelevant. Er verhält sich ritterlicher als die ganzen Sers in dieser Serie drumherum, was die Serie ja vor allem dann auch hier In der vierten Folge, wo der dann da wirklich da auf seinem Gau verzweifelt, weil auf Deutsch gesagt da keiner mehr Zivilcourage hat und die alle einen Furz auf ihn geben, wortwörtlich. Ne?
Ja.
Ich selber, ja gut, mach ich dir jetzt noch auf die Theorie, aber doch, das wüsste ich gern von dir, weil du ja auch die Vorlage nicht kennst. Da ist ja diese Szene, wo Dank den Raymond knighten soll, also zum Ritter schlagen soll, damit sie noch auf den letzten Drücker doch noch genug Streiter haben für das Urteil der Sieben. Und wir sehen erst da Dank zögern, weil du dir so denkst, oh, also das will er sich jetzt nicht auch noch aneignen, weil er weiß ja eigentlich, dass er ein Hochstapler ist, unterschwellig, und fühlt sich damit auch schuldig und denkt wahrscheinlich auch, die Götter sind ihm da nicht wohlgesonnen. Und kurz darauf haben wir dann aber nochmal so ein Flashback von Ser Aalen, der auf ihn herabblickt und das fand ich auch eine sehr ironische Spitze, wie der sich dann einfach so random so noch woanders überlegt hat. Und da ist bei mir aber was im Getriebe in Gang gesetzt worden, nämlich diese Art des Zögerns, die ist schon recht ähnlich. Und was wäre eigentlich, wenn Ser Aalen genau wie Dank eigentlich nie wirklich ein Ritter war, sondern eigentlich ein Scharlatan. Also kannst du verstehen, was ich meine?
Ja, total. In die Richtung habe ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte ja jetzt damit gerechnet, dass uns die Serie vielleicht in der letzten Staffel diesen Flashback enthüllt und sagt, ach komm, der ist nochmal. Mhm. Also wir sehen ja, das ist der Baum, an dem er auch gestorben ist. Das ist der Baum vom Anfang der Serie, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, aber keine Ahnung, wie lange die da noch saßen. Vielleicht hat er dieses Ritual eben noch schnell vollzogen, bevor er abgenippelt ist. Also damit würde man schon fast rechnen. Ich fände jetzt aber es auch sehr spannend in die Richtung, wie du es einfach interpretierst und denkst, dass das A für Dank gar nicht nötig ist, dass er sich von diesem von diesem Ritus befreien kann und trotzdem, oder anders, dass er trotz dieses Ritus, obwohl er eigentlich damit eine Art Verrat begeht, trotzdem der Ritterlichste von allen sein kann, finde ich einfach schön, auch die Aussage.
Ja,
aber dass er auch keiner ist und deswegen ihn auch so behandelt, wie er ihn eben nun mal behandelt, aber Dank einfach in ihm das alles idealisiert hat, weil er einfach nun mal keinen anderen Ritter kannte, finde ich auch eine sehr spannende These. Also so oder so fände ich, wenn sie es gut erzählen, eigentlich fast jeden Ausgang spannend.
Ja, sie lassen Raum zur Interpretation, ne? Und das macht es dann dahingehend aus. Und also ich muss sagen, ich finde diese Moral, die man auch daraus ziehen kann, dass es nicht darauf ankommt, was du irgendwie für einen Titel trägst, sondern was du für Entscheidungen triffst und wie du dich verhältst. Und man sieht es ja wirklich, der zeigt als einziger wirklich Zivilcourage und das macht dann auch beim gemeinen Volk und selbst beim Adel hinterlässt das Eindruck. Ne?
Klar.
Und damit gewinnt er ja schließlich eigentlich auch die Herzen, nicht nur des gemeinen Volkes, sondern auch zumindest von Teilen des Adels, die ihn jetzt nicht gerade hintergehen, wie Ser Stefan Fossoway. Ne? Aber ja.
Ja, und auch die Herzen von uns Zuschauern. Und deswegen haben wir jetzt ja hier auf jeden Fall viel zu lange wieder, aber auch gerechtigterweise zementiert, dass ihr diese Serie einfach gucken solltet. Guckt die, wenn ihr mit Game of Thrones irgendwas anfangen könnt. Wir vergessen einfach mal Staffel 7 und 8. Aber schaut da mal rein. Wenn euch House of the Dragon irgendwie zu politisch anspruchsvoll waren und wer mit wem und alle weiße Haare, guckt hier rein. Und wenn ihr einfach auf eine richtig gut inszenierte Medieval-Epos-Ritterserie mit einem Abenteuerton steht und zauberhaften Charakteren, die ihr sofort ins Herz schließt, dann guckt hier rein. Wie gesagt, sowas, wenn ihr sowas wie auf The Mandalorian steht, also diese Mischung aus Lore und einer gewissen abenteuerlichen Leichtigkeit, guckt hier rein. Wir haben jetzt unseren Dienst getan. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Abenteuer von den beiden. Und ich danke dir vielmals, dass du mir mit Schwert und Tat zur Seite standest und hier noch ein paar Fäden zusammengeführt hast, die ich gestern in meinem Binge-Marathon gar nicht so finden konnte. Also vielen, vielen Dank. Wie geht's denn bei dir jetzt einfach weiter im Hause Westeros? Oder generell, was steht denn bei dir so oder bei euch dann so auf dem Plan? Mach mal einen kleinen Ausblick.
Also ich habe jetzt erstmal ein bisschen Recap-Urlaub, hoffe ich, oder zumindest Schnitturlaub. So große Serien-Recap-Projekte sind zumindest von meiner Seite bisher nicht geplant. Bis natürlich auf House of the Dragon Staffel 3, die kommt ja dann im Sommer. Dazu wird es definitiv Besprechungen geben, stay tuned. Und ja, ich plane noch was anderes. Da ist allerdings noch nichts Konkretes raus. Apple bringt ja wahrscheinlich noch dieses Jahr, also Apple TV mittlerweile ohne Plus, bringt dieses Jahr ja die Verfilmung des Cyberpunk-Klassikers Neuromancer als Serie.
Ist das so?
Und dazu würde ich sehr gerne was machen.
Okay, ich dachte,
gerne,
das ist ein Gerücht, ja. Aber das ist ja famos.
Die kommt.
Okay, geil. Siehst du, da hast du meinen Arm direkt aufgewehrt und ich wette auch von vielen Zuhörern, die das nämlich nicht wussten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Lasst auf jeden Fall mal im Discord oder in den Kommentaren bei Spotify da, wie ihr die Serie fandet. Und ich variiere heute einfach mal unsere Verabschiedungsformel und sage Vala Morghulis.
Ja, dann schließe ich mich an, Vala Doheres, und ein Cinephiler schickt seine Grüße.
Macht's gut. Ciao.